Domradio Sternzeit.
Unsere Sternzeit-Reportage am Samstagmittag mit mir, mit Renato Schlegelmilch, und ich habe unsere Reporterin mit ins Studio gebracht.
Ja, mich, Christina Wollseifen.
Wir sprechen über solidarische Landwirtschaft heute, Solawi abgekürzt. Heute genügt es ja vielen Leuten nicht mehr im Supermarkt, im Bioladen um die Ecke einzukaufen. Zieht sie wirklich selber hinaus auf den Acker, um Obst und Gemüse, das sie auch selber gepflanzt haben und dem sie beim Wachsen zugesehen haben, da zu verzehren. Ja, ich würde es nicht machen. Sind so Leute wahnsinnig?
Ja, wahnsinnig könnte man glatt meinen. Also gerade, wenn ich doch einfach in den Supermarkt gehen kann und mir das alles da um die Ecke holen kann. Wieso sollte ich das denn selber anbauen, wenn es im Supermarkt einfach alles zu jeder Jahreszeit gibt?
Eben.
Aber ja, diese Leute sind trotzdem nicht wahnsinnig oder verrückt, weil die verfolgen ein ganz bestimmtes Prinzip oder Konzept, nämlich das einer solidarischen Landwirtschaft. Das wird kurz auch nur Solawi genannt.
Solidarität, das verbinde ich jetzt mit Zusammenhalt, mit Gemeinschaft. Was hat das mit Gemüse zu tun?
Eine ganze Menge, weil bei der Solawi schließen sich Privatpersonen und Landwirte zusammen, um gemeinsam Nahrungsmittel zu erzeugen. Und die Kosten für den Anbau, die tragen dabei die Privatpersonen, und dafür bekommen sie dann die gesamte Ernte.
Wenn die Ernte dann aber an die Leute, an die Gruppe geht, dann produziert der Landwirt nur noch für die und nicht mehr für den Markt. Verstehst du richtig? Ne?
Ja, ganz genau. Das ist auch so gewollt, denn so kann der Landwirt unabhängig vom Markt und dem Preiskampf, der ja dort oft herrscht, produzieren. Und viele Bauern sind nämlich durch den Preiskampf und durch diesen ständigen Druck sehr eingeschränkt, und durch die sinkenden Preise müssen viele halt ihre Betriebe aufgeben. Sie können nicht mehr existieren. Und das Modell der solidarischen Landwirtschaft, das bietet ihnen eine neue Perspektive. Und so können sie halt weiterhin vielfältig und regional und auch kleinbäuerlich produzieren. Vorausgesetzt natürlich, dass sich auf beiden Seiten die entsprechenden Interessenten finden.
Also der Landwirt der Solawi-Gemeinschaft kann weiterhin seine Felder bestellen. Das mit einer Gemeinschaft, die ihm das Ganze finanziert, egal wie groß oder wie klein die Ernte jetzt am Ende ausfällt. Was ist denn mit den Leuten, die da mitmachen? Was treibt die denn an, sich an sowas zu beteiligen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Und deswegen habe ich die Bonner Solawi-Gruppe in Hennef getroffen. Dort ist nämlich der Betrieb von Bernd Schmitz, einem der beiden Landwirte der Gemeinschaft. Der andere Landwirt, der Bonner Solawi, der heißt Werner Grüsken und hat seinen Hof in Bonn-Dransdorf. Zu der Solawi-Gemeinschaft in Bonn gehört auch noch eine Gärtnerin, die heißt Lisa Schäfer, und natürlich fast 200 Privatpersonen. Ein paar der Solawi-Mitglieder haben mir erklärt, wieso sie an dem Projekt teilnehmen.
All die Leute lernen wir kennen in den kommenden beiden Stunden. Wir stellen solidarische Landwirtschaft vor, kurz Solawi, in der Nähe von Bonn, gemeinsam mit unserer Reporterin Christina Wollseifen, heute in unserer Domradio Sternzeit. In unserer Domradio Sternzeit stellen wir heute das Konzept der solidarischen Landwirtschaft vor, kurz Solawi. Privatleute tun sich dabei zusammen mit Landwirten, um die Ernte zu finanzieren. Und bevor wir diese ganz besondere Form der Landwirtschaft kennenlernen, wollen wir erstmal einen, stinknormalen Bauernhof besuchen. Einen Bio-Bauernhof in der Nähe von Bonn, gemeinsam mit Daniel Hauser.
Ein frischer Frühlingsmorgen in Züllichhofen. Die Wangen von Dorothee Hochgürtel röten sich bald. In Fließjacke und Wanderschuhen geht sie gemütlich den asphaltierten Weg bergab.
Wir liegen an der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und dann örtlich zwischen dem Ortschaft Wachtberg-Berkum und Remagen-Ödingen.
Etwa 100 Meter von ihrem Haus entfernt beginnt ihr Weideland. Rechts am Hang steht ein Teil ihrer Ziegenherde. Etwa 20 Tiere, die beinahe etwas verloren wirken inmitten der kahlen Bäume und dem feuchten Laub am Boden.
Komm mal her, ihr Spielkinder. Komm mal, komm.
Plötzlich setzt sich die Herde in Bewegung, rennt den Hang hinunter über den kleinen Bachlauf bis zum Maschendrahtzaun am Wegesrand. Eine Ziege steckt ihren Kopf durch den Zaun und lässt sich von Frau Hochgürtel am Hinterkopf kraulen.
Hier, die unsere Cosima hier steht, die ist bewährt Krippenspielziege. Die spielt immer neben unserem Esel Bruno im Niederbachmer Krippenspiel zu Weihnachten mit Ochs und Esel.
Ein bisschen in die Wiese eingesunken steht im Hintergrund ein hellblauer Bauwagen, das Nachtquartier von Cosima und ihrer Herde. Von der anderen Straßenseite hört Frau Hochgürtel ihren Esel rufen und geht ein paar Meter weiter runter ins Tal. Da sieht man einen L-förmigen Gebäudekomplex, ungefähr so groß wie drei Einfamilienhäuser, der Stall für Schafe und Ziegen und der Bereich für Pferde und Esel. Die Solarzellen auf dem Dach sind heute von der Sonne angestrahlt. Am Gatter stemmt sich gerade eine kleine Ziege auf dem Metallstreben.
Ich habe hier so ein kleines Problemkind, was so eine Schwergeburt war als Zwilling, was 4 Tage nicht laufen konnte. Auf die Art und Weise wird dann also im Grunde genommen auch sowas mit Flasche mal ein bisschen beigefüttert.
Sie beugt sich leicht hinunter, hält der kleinen Ziege eine Nuckelflasche mit Biomilch entgegen und die saugt ohne Unterbrechung alles auf. Jetzt ist Futterzeit für alle anderen. Auf der Tennisplatz-großen Wiese vor dem Stall warten sie schon. Über 20 Heidschnucken, gehörnte Schafe mit schwarzem Kopf, schwarzen Beinen und einem fransig-grauen Fell. Eine Gruppe von 14 weißbraunen Ziegenlämmern klettert noch ziemlich wackelig über Holzpaletten, die für sie am Boden liegen. Die 10 älteren Ziegen drücken derweil sanft mit ihrem Kopf gegen das Bein der Bäuerin und knabbern an ihrer schwarzen Jeans.
So, ihr zwei. Zuerst hier ein bisschen noch mal kehren, weil zum Teil werde ich das Futter auch hier einfach auf dem Boden verteilen, dass sie es raussuchen, damit sie hier nicht in Kötteln sind. Moin, Lilly.
Nach etwa 10 Minuten ist die gepflasterte Fläche vor dem Stall wieder sauber und die Annäherungsversuche der Ziegen und Schafe lassen langsam nach. Neben dem Stall schließt sich eine Lagerhalle an mit Traktor und Futterreserve. Frau Hochgürtel klettert in den Dachboden hinein, rupft ihren letzten Heuballen auseinander und öffnet die Luke oberhalb des Stalls.
Es fällt also jetzt hier von oben in das Fressgitter.
Jetzt kommen sie alle. Heidschnucken und Ziegen stellen sich auf ihre Hinterhufe und suchen sich die Grashalme aus dem Futtergitter. Dorothee Hochgürtel zieht ihre dunklen Augenbrauen hoch und betont, wie hochwertig das Heu sei. Voller Klee, alles aus eigener Bioproduktion.
Also man hat ja so dieses typische Beispiel immer, das Steak, was ich kaufe, ist dann nur noch halb so groß in der Pfanne. Und das hat man eigentlich bei Biobetrieben egal wie überhaupt nicht. Das ist einfach ein langsameres, gefressenes Futter. Die mümmeln alle sehr genüsslich vor sich hin und es ist dadurch auch eine besondere Geschmacksqualität.
Bis zum Schlachten und Kosten dauert es allerdings noch ein halbes Jahr. In dieser Nacht ist bei den Heidschnucken erstmal der Nachwuchs gekommen.
Ich glaube, jetzt müssen wir mal gerade gucken, jetzt kommen gerade unsere zwei neugeborenen Lämmer hier dazu, die jetzt hier irgendwie nicht mehr wissen, wo die Mama ist.
Frau Hochgürtel nimmt das pechschwarze Lamm auf den Arm. Im Gegensatz zu den anderen hat es noch keine gelbe Erkennungsmarke am Ohr.
Gucken wir mal, was wir hier haben. Ein kleines Mädchen. Oh, schön warm sind sie. Gerade so unterm Bauch gucken, da merkt man richtig, was die für eine Körpertemperatur haben. Ne? Ja, Mama ist da. So, da könnt ihr euch jetzt hier, kann die Mutter in Ruhe fressen. Machen wir die jetzt hier zu.
Tür zu, morgendliche Fütterung fertig. Die beiden Hauskatzen jagen über die Wiese und für Dorothee Hochgürtel geht's jetzt mit anderen Aufgaben weiter. Die 52-Jährige ist hauptberuflich nämlich Apothekerin. Ihr Wissen wird sie gleich wieder einsetzen, wenn sie ins Auto steigt, um ihre Apfelbäume zu beschneiden. Über 100 heimische Sorten hat sie im gesamten Gemeindegebiet kultiviert und versucht, dieses Erbe zu retten. Ohne Pestizide natürlich. Sie grinst und schließt das Gatter zu den Tieren.
Ich kann mich also bei meiner ganzen Arbeit auch einfach mal hier auf ein Mäuerchen setzen und zwei, drei Tiere kraulen oder im Obstbaum stehen und rund gucken und einfach der Natur lauschen. Das beruhigt mich eigentlich mehr, als wenn ich irgendwo in Urlaub fahre. Das ist mir persönlich einfach wichtig.
Daniel Hauser war für uns zu Besuch auf einem Bio-Bauernhof.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Wir sprechen über solidarische Landwirtschaft, gemeinsam mit unserer Reporterin Christina Wollseifen, die ins Studio gekommen ist. Wir möchten, bevor wir ins Thema einsteigen, dich erstmal kennenlernen. Sag uns, wie alt bist du?
Ich bin 22 Jahre alt.
Was machst du beruflich, ausbildungstechnisch?
Ich studiere hier in Köln, zum einen an der Kölner Journalistenschule und zum anderen mache ich gerade meinen Bachelor in VWL und Politik an der Uni in Köln.
Klingt alles relativ städtisch. Was verbindet dich denn jetzt mit dem Thema Landwirtschaft?
Was mich damit verbindet, generell erstmal, dass ich eigentlich, ich bin auf dem Hof aufgewachsen. Meine Eltern haben einen Obsthof. Ich bin quasi 19 Jahre zwischen Erdbeeren und Äpfeln groß geworden und danach dann halt nach Köln gezogen zum Studium. Aber das Interesse war halt immer schon da. Also ich denke mal, das war halt so der Grund dafür, dass ich mich dafür interessiere und immer mal weiter geschaut habe, was so da los ist.
Das heißt, wenn du heute über Bauernhöfe und Landwirtschaft redest, ist das für dich nichts Exotisches, sondern was Selbstverständliches?
Nein, exotisch auf keinen Fall, das ist doch ganz normal.
Hast du denn Lieblingsgemüse?
Ein Lieblingsgemüse? Tomaten, Paprika, ich esse ganz vieles, sehr gerne.
Okay, gucken wir noch auf deine Lieblingsmusik, Lieblingsfilm und Lieblingsbuch.
Womit soll ich anfangen? Lieblingsmusik? Hm? Ich höre echt kunterbunt, ganz gerne auch Rockmusik oder auch einfach, dass es gerade so im Radio läuft. Lieblingsbuch, ja, ich lese gerade ein ganz interessantes Buch. Das ist so eine Art Romanze, die im Ersten Weltkrieg spielt. Eigentlich mag ich sowas nicht so gerne, aber das ist halt ganz nett, weil es historische Dinge mit privaten Schicksalen verbindet. Und es ist nicht so kitschig, das ist mir sehr wichtig. Und Lieblingsfilm, ich bin echt eher so der Serientyp.
Okay. Ja. Lieblingsserie?
Lieblingsserie. Ich habe zuletzt Sherlock geschaut. Die britische BBC-Produktion, ja.
Kennen wir jetzt. Und gibt es irgendwas, was unsere Hörer nie von dir erwarten würden? Außer, dass du auf einem Bauernhof aufgewachsen bist?
Was würdest du denn nicht von mir erwarten?
Ja, ich habe da ja keine Ahnung von.
Ich weiß auch nicht, was man von mir nicht erwarten könnte. Oh Gott.
Okay, vielleicht stellt sich das ja...
Man hört ja nur meine Stimme. Was soll man erwarten?
Vielleicht stellt sich das ja in den kommenden 2 Stunden raus. Christina Wollseifen ist unsere Reporterin, war unterwegs auf einem Bauernhof der solidarischen Landwirtschaft. Das ist heute unser Sternzeit-Thema.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Und genau da reden wir heute über solidarische Landwirtschaft, kurz einfach SOLAWI. Dabei schließen sich Privatleute und Landwirte zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammen, die einen ganz besonderen Kreislauf hat. Die Privatleute übernehmen die Kosten, die der Bauer hat, und dafür erhalten sie dann die komplette Ernte. Unsere Reporterin Christina Wollseifen, die hat so einen SOLAWI-Betrieb in der Nähe von Bonn besucht. Christina, jetzt sag mir, was motiviert die Leute, bei sowas mitzumachen?
Ja, das habe ich natürlich als erstes gefragt, als ich sie auf ihrem Acker in Hennef getroffen habe. Und ganz viele Motivationen kommen da zusammen. Einigen ist es ganz wichtig, dass die Sachen aus der Region kommen oder einfach, dass eine andere Form der Landwirtschaft betrieben wird. Ja, oder einfach nur, dass man ökologisch motiviert ist.
Damals schon eine Bio-Kiste vom Bioladen bestellt. Und da habe ich mich aber auch immer so ein bisschen geärgert, dass die Sachen eben nicht so ganz saisonal und aus Deutschland sind. Und dann war das einfach meine Motivation noch stärker, so einfach die Jahreszeiten mitzukriegen. Also quasi sich absichtlich nicht der Gesamtauswahl, die es im Supermarkt immer gibt, auszusetzen, sondern stärker wieder die Lebensmittel zu essen, die auch tatsächlich Saison haben und wo man weiß, dass die eben aus der Region kommen.
Wir wollen eine andere Form von Landwirtschaft, bei der zum Beispiel andere Tierhaltung umgesetzt wird oder anders gedüngt wird oder weniger Sprit verbraucht wird, direkt kommuniziert werden kann von der Gruppe und man sich Gedanken darüber machen kann, was können wir tun, um das umzusetzen, was wir wollen.
Okay, das erste Problem, was ich daran habe, ist, es kostet viel Geld und ich muss eine Menge Arbeit reinstecken, um das zu verwirklichen.
Ja, aber das stört die Mitglieder überhaupt nicht. Die finden das sogar besonders gut, dass sie mithelfen können und damit damit eine solidarische Landwirtschaft unterstützen können. Und das haben sie mir auch erzählt.
Ich habe jetzt ein Studium, also nach der Ausbildung, nachdem ich als Koch gearbeitet habe, da nochmal in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften begonnen. Und ich finde halt super interessant, auch so einen, ja, praktischen Aspekt so im Studium zu haben, wo man halt auch sieht, wie Sachen in der Realität dann ablaufen.
Ich glaube, das ist schon einfach schön, wenn man einfach weiß, dass man das auch die eigenen Hände dazu benutzen kann, um sein Essen herzustellen.
Okay, also selber mit anpacken ist wichtig. Das sind dann eher jüngere Leute, die bei sowas mitmachen?
Ja, auf jeden Fall. Es sind vor allem jüngere Leute dabei, wie Studenten und junge Familien mit kleinen Kindern. Aber es gibt auch einige ältere Mitglieder. Aber generell sind die meisten der fast 200 Mitglieder Akademiker bzw. angehende Akademiker und die meisten leben auch in der Stadt.
Also okay, eher alles Leute, die ihren Alltag mit dem Kopf als eher mit den Händen zubringen. Die müssen erstmal auf die Idee kommen, sowas zu machen. Wie ist das Ganze denn entstanden?
Das lässt sich gar nicht so ganz genau sagen. Ich habe mit dem Netzwerkbüro der solidarischen Landwirtschaft in Deutschland gesprochen und die haben mir gesagt, dass das Ganze aus Japan kommt. Dort sollen halt Ende der 70er Jahre ein paar Bewohner von Tokio gesagt haben, lass uns mal raus auf die Felder außerhalb der Stadt gehen und da Gemüse anbauen, weil sie einfach mit der Qualität der Lebensmittel, die sie halt in der Stadt kaufen konnten, nicht mehr zufrieden waren.
Und wann ist das Ganze nach Deutschland gekommen? Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ziemlich auch vom Bio-Boom in den letzten Jahren ein bisschen gepusht wurde, ne?
Ja, könnte man meinen, aber eigentlich hat sich genau deswegen in Deutschland die SOLAWI-Idee eher langsam entwickelt. Denn hier gab es ja sehr schnell eine flächendeckende Bioversorgung und deshalb ist halt der Wunsch, dass man eigenes Gemüse und Obst anbaut, gar nicht so aufgekommen und hat sich nicht so rasant verbreitet. Allerdings gibt es in der Nähe von Hamburg seit 30 Jahren eine SOLAWI und als das SOLAWI-Netzwerk 2011 gegründet wurde, gab es auch erst 12.
Wie sieht es heute aus?
Heute gibt es etwas mehr. Es gibt rund 100 SOLAWIs laut Netzwerkbüro in Deutschland. Besonders viele davon sind rund um Berlin und Hamburg und dann noch einige in Mittel- und Süddeutschland. Ja, und es soll auch noch rund 100 Gruppen bzw. Landwirte geben, die gerne eine Solawi gründen wollen.
Das heißt, die Zahl der Solawi-Betriebe ist in den vergangenen Jahren rasant angestiegen.
Ja, aber das ist noch nichts im Vergleich zu anderen Ländern. Zum Beispiel in den USA, da gibt es 5000 Solawi-Projekte und in Frankreich sollen es auch um die 2000 sein.
Also da haben wir hier noch einiges aufzuholen. Was du mir noch genauer erklären musst, ist, wie das Ganze tatsächlich funktioniert. Also wir sind zu Gast in Hennef in der Nähe von Bonn. Bisher kennen wir den großen Rahmen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, knapp 200 Menschen organisieren sich da, machen das. Wie funktioniert es? Da gibt es dann einen Vorstand, der da Aufgaben verteilt oder wie läuft das?
Ja, sowas Ähnliches. Es gibt keinen Vorstand, weil halt die Gemeinschaft noch keine richtige Rechtsform hat, wie sie etwa Vereine haben. Statt eines Vorstands trifft sich deswegen wöchentlich eine Kerngruppe, die sich dann um die Finanzen, die Veranstaltung oder halt den Newsletter für die Mitglieder kümmert. Und diese Gruppe plant auch, die Gemeinschaft bald als Verein oder GmbH eintragen zu lassen.
Darüber hören wir dann mehr später in der Sendung. Die treffen sich wöchentlich. Ich vermute mal, das ist ein ganz schöner Aufwand, ne, wenn man nebenher noch einen Job hat in der Stadt.
Ja, auf jeden Fall. Daniela Baum, die ist in der Kerngruppe und die kümmert sich neben ihrem Job stundenlang in ihrer Freizeit um die Organisation der Solawi-Gruppe. Aber sie hat damit kein Problem. Sie macht das sehr gerne.
Aber es ist natürlich andererseits ja, für beide Seiten halt auch ein Gewinn, diese andere Art der Kooperation. Für uns, dass wir Nahrungsmittel bekommen, wo wir wissen, wo sie herkommen und dass sie gut produziert wurden. Und für die Landwirte ist es die Möglichkeit, so zu wirtschaften, wie sie gerne wirtschaften würden, eben nicht industriell und auf Wachstum und Export fokussiert, sondern ja, in kleinen, funktionierenden, diversen Strukturen. Und das geht halt am normalen Markt heutzutage nicht mehr.
Wir ziehen uns heute die Gummistiefel an und die Handschuhe und machen uns auf den Acker und begleiten ein solidarisches Landwirtschaftsprojekt, kurz Solawi in Bonn. Mehr darüber hören wir gleich.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Heute geht es in unserer Sternzeit-Reportage um die solidarische Landwirtschaft, kurz Solawi. Unsere Reporterin ist Christina Wollseifen und die hat einen Solawi-Betrieb in der Nähe von Bonn besucht. Da haben sich fast 200 Privatleute mit zwei Landwirten zu einer Wirtschaftsgemeinschaft zusammengeschlossen. Und die Privatleute decken dabei die Kosten des Bauern und erhalten dafür die komplette Ernte. Wer kriegt denn wie viel von der Ernte?
Ja, das wird so geregelt, dass die Ernte in sogenannte Ernteeinheiten aufgeteilt wird. Dabei entspricht jede Einheit ungefähr dem wöchentlichen Bedarf eines Erwachsenen und die Bonner Solawi teilt ihre Ernte beispielsweise durch 130.
Okay, es sind 200 Leute und 130 Einheiten. Wie funktioniert das?
Ja, das funktioniert schon, weil halt nicht jede Person eine ganze Einheit bekommt oder manche sich halt vielleicht auch zusammentun und sich eine Einheit teilen. Und ja, deswegen geht es halt irgendwie auf.
Okay, und das heißt, je nachdem, wie die Ernte ausfällt, ist die Einheit mal größer, mal weniger groß.
Ja, ganz genau. Daniela Baum aus der Kerngruppe erklärt das so.
Wenn die Ernte gut läuft, wenn wir gutes Wetter haben, wenn es keine Unwetter gibt und alles gut wächst und auch nicht so viel Schädlingsbefall ist, dann haben wir natürlich sehr viel Ernte. Wenn das nicht so gut läuft, haben wir nicht so viel Ernte. Das heißt, man kann das nicht so gut aufrechnen und sagen, das ist dann genau so viel. Also es gibt nicht mehr diese Relation, ich bezahle etwas und bekomme dafür genau die Menge an Produkten. Das ist quasi aufgehoben in der solidarischen Landwirtschaft.
Und ist man sauer, wenn die Ernte ausfällt?
Die Leute, die schon länger dabei sind, die wissen, worauf sie sich einlassen. Die sind dann auch nicht sauer, wenn da mal was ausfällt, weil sie halt genau wissen, das ist nicht die Relation. Wir wollen halt wirklich diese diversifizierte, kleinräumige, lokale, kleinbäuerliche Landwirtschaft unterstützen. Und das ist so eher so die Philosophie, die dahinter steckt. Es geht nicht wirklich darum, ich kaufe mir mit meinen 107 Euro pro Monat eine Ernteeinheit, die dann genauso viel enthalten muss, wie ich es gerne hätte. Das ist nicht vergleichbar mit einem Gemüseabo oder so einer Gemüsekiste.
Und ist aber trotzdem ganz schön teuer, ne? Also 107 Euro für den Gemüseverbrauch im Monat. Wie rechnet sich das denn zusammen?
Ja, der Anbau kostet die beiden Landwirte jährlich 170.000 Euro. Und dieser Batzen muss halt von der Solawi-Gemeinschaft aufgebracht werden. Derzeit gibt es ja fast 200 Mitglieder und die kommen ja für 130 Ernteeinheiten auf. Also sind das im Schnitt 107 Euro im Monat.
Okay, das macht Sinn. Dabei ist das der Durchschnittspreis, das heißt, es zahlt nicht jeder das Gleiche?
Richtig, manche können halt nicht so viel geben, aber dafür können andere mehr geben. Das regeln die Mitglieder jedes Jahr aufs Neue in der sogenannten Beitragsrunde, wer wie viel zahlt. Dabei können Sie auch sagen, dass Sie sich zu mehreren Personen eine Ernteeinheit teilen oder halt nur eine halbe haben wollen.
Zu diesen Beitragsrunden kommen dann alle, die mitmachen möchten. Es wird vorgestellt, was für das kommende Jahr geplant wird, welche Anbaufrüchte in der Planung sind und vor allen Dingen auch das ganze Jahresbudget. Also die Landwirte legen dann auf den Tisch, was sie wirklich für dieses ganze Jahr an Kosten auf sich zukommen sehen.
Ja, und danach bieten die Mitglieder anonym, wie viel sie geben können und wollen. Das geht so lange, bis die Gesamtkosten durch die Gebote gedeckt sind.
Okay, das klingt im besten Sinne des Wortes solidarisch, weil sich dann alle beteiligen bei Pacht, bei Pflanzen, bei Saatgut und bei allem, was da drin steckt.
Ja, richtig. Von den 170.000 Euro werden aber auch Löhne bezahlt. Die beiden Landwirte und die Gärtnerin, die den Anbau koordiniert, die bekommen von der Gruppe ein festes Einkommen pro Jahr ausbezahlt. Außerdem hat Bauer Bernd Schmitz noch Mitarbeiter, die aushelfen. Alleine würde er es nämlich nicht schaffen, 6 Hektar Land zu bewirtschaften.
Aber wir haben am Anfang gehört, die Mitglieder, die bezahlen, die packen auch selber an, ne?
Ja, im Prinzip schon, aber viele schaffen es nicht, regelmäßig mitzuarbeiten. Im Frühjahr gab es mal einen Richtwert, dass man zum Beispiel 5-6 Mal in einem gewissen Zeitraum dabei sein muss. Aber das hat halt viele so sehr unter Druck gesetzt, dass sie ihre Mitgliedschaft beendet haben. Jetzt sind es halt mal mehr, mal weniger da, um halt den Landwirten zu helfen. Aber durch die Finanzierung ist dann halt gewährleistet, dass trotzdem immer eine feste Zahl an Helfern zur Verfügung steht.
Jetzt stelle ich mir vor, man kann hier in der Landwirtschaft nicht unbedingt alles planen. Also es kommt das Wetter an, wie das alles wächst, wie nicht. Kann denn da der Landwirt warten, bis die Leute aus der Stadt jetzt mal am Wochenende Zeit haben, damit anzupacken?
Ja, ganz genau. Zumal die solidarische Landwirtschaft sehr arbeitsintensiv ist, weil sie halt ohne Pestizide arbeiten will. Ja, wenn dann halt mal Schnecken oder andere Mitfresser einfallen, dann werden die nicht mit Pestiziden vernichtet, was ja der einfachere Weg wäre, sondern halt je nachdem vielleicht sogar einzeln von den Blättern gepflückt.
Ist das auch ein Problem bei Bauer Bernd, den du besucht hast?
Ja, darum ging es auch, als ich den Hof von Bauer Bernd Schmitz in Hennef-Hanf besucht habe. Denn als ich da war, haben die Mitglieder sich nämlich getroffen, um einen Zaun um den Acker zu ziehen.
Der Plan ist, wir wollen einen Zaun bauen. Das ist das Endziel um das ganze Stück herum. Und damit die Rehe und die Wildschweine und die Hasen uns nicht all die ganze Ernte wegfuttern. Und zunächst müssen wir erstmal 70 cm tiefe Löcher buddeln mit dem Spaten. Und ja, wir sind ganz viele und können es abwechseln. Dann wird das bestimmt ein netter Tag hier heute.
Wer freut sich denn da so auf den netten Tag mit Löcher buddeln?
Das war Sabine. Sie ist erst vor kurzem bei der solidarischen Landwirtschaft in Bonn eingestiegen. Generell ist es der Gruppe echt egal, wer wie lange schon dabei ist. Alle werden herzlich aufgenommen und auch die kleinsten Helfer waren sehr willkommen. So wie Zoe, die ihrer Mutter Nina beim Ausheben der Löcher für die Zaunpfähle geholfen hat.
Wir machen gar nichts mehr mit den Spaten, weil mit den Spaten ist es so schwer, das raus. Aber falls jemand...
Au, Zoe! Pass doch ein bisschen auf. So, jetzt Quadratlatschen nach hinten und jetzt mit... Zoe, ja. Du schüttest gerade das Loch immer wieder zu. Du musst ein bisschen aufpassen. Gleich kannst du dich da reinstellen und kannst die ganze Erde mir rausholen.
Wie denn?
Ja, du kannst ja, du passt da bestimmt schon rein.
So viele Löcher müssen wir machen, Mama.
Ja, guck mal. Wir können keine Lücken lassen, weil durch eine Lücke kann ja auch schon ein Hase durch oder ein Wildschwein oder ein Reh, oder? Ja.
Wie wird der Zaun aussehen, Mama?
Ich weiß nicht genau, wie er aussehen soll.
Wie soll der Zaun?
Aber da müssen auf jeden Fall müssen da Pfähle in die Erde rein.
Ja. So tief soll das werden, Mama?
Ja, es soll ganz tief werden. 70 cm, Zoe. Das ist ungefähr so. So tief muss das werden. So, Zoe, jetzt geh mal da rein und hol mal die Erde raus.
Okay, also man muss tatsächlich mit anpacken, wenn man sich daran beteiligt. Es hört sich auch nicht gerade einfach an, was man da machen muss. Wie kann ich mir denn das ganze Feld vorstellen, wo die unterwegs sind?
Das Feldstück war mit Sicherheit so lang wie ein Fußballfeld, wenn nicht sogar noch länger und auf jeden Fall auch so breit. Abgetrennt ist es durch Feldwege und drumherum liegen noch mehr oder andere Äcker. An einem der Ränder grenzt der Wald an und in der Ecke steht ein Hochsitz für Jäger. Also kein Wunder, dass die Hobbybauern ihre Ernte vor Wildtieren schützen müssen.
Wie viele Leute haben da eigentlich mitgemacht?
An dem Tag waren so um die 25 da. Sie haben halt zusammen Löcher gegraben, die Stämme für den Zaun geschleppt und Draht gespannt.
Wer macht was?
Also so eine klassische Aufgabenverteilung gab es überhaupt nicht. Das ist generell in der Solawi so. Alice hat mir auch erzählt, warum sie das gut findet.
Ja, also es gibt halt manche, die irgendwas körperlich nicht schaffen. Also ich konnte jetzt zum Beispiel nicht diese Stämme hierher tragen, aber jetzt nichts, wo man sagen würde, die Frauen sollen lieber das Gemüse waschen oder so. Jeder macht das, was er irgendwie denkt, gut zu können und wo er sich irgendwie nützlich machen kann.
Okay, Zaunbau in Hennef. Wie sah der eigentlich aus, als er fertig war?
Naja, fertig habe ich den gar nicht mehr gesehen, weil ich wieder zurück zum Hof von Bernd Schmitz musste. Denn dort habe ich ihn und die beiden Jungs getroffen, die mit einem Lieferwagen die frische Ernte abholen und verteilen.
Das hören wir dann gleich im nächsten Teil unserer Sternzeit-Reportage, in der ich heute ein neues Wort gelernt habe, Solawi, kurz für solidarische Landwirtschaft.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Und genau da beschäftigen wir uns heute mit solidarischer Landwirtschaft, kurz Solawi genannt. Das Konzept dahinter ist, mehrere Privatleute und mindestens ein Landwirt schließen sich zusammen, um gemeinsam Gemüse anzubauen. Die Gruppe deckt dabei die Kosten des Bauern und der erhält dafür die komplette Ernte zurück. Unsere Reporterin ist Christina Wollseifen und sie hat sich das auf einem Hof der solidarischen Landwirtschaft in Hennef in der Nähe von Bonn mal näher angeschaut. Und von dem Feld haben wir eben schon einen Eindruck bekommen. Wie sieht es denn auf dem Hof aus?
Oh, ich würde sagen, ganz normal, also wie man sich einfach so einen Hof vorstellt. Das Bauernhaus liegt direkt an einer engen Dorfstraße in Hennef-Hanf. Und hinterm Haus ist ein Innenhof, an dem dann Gerätehalle, Kuhstall und Wiesen angrenzen. Und auf den Wiesen, da weiden die Kühe und ein paar Schafe vom Bauer Bernd Schmitz. Und insgesamt bewirtschaftet er halt 75 Hektar und davon sind 80% Grünland. Das braucht er, um seine 50 Kühe zu ernähren.
Und wenn Bernd Schmitz in erster Linie Kuhbauer, Milchviehbauer ist, dann stelle ich mir die Frage, wie ist er darauf gekommen, sich von der Solawi unterstützen zu lassen, wo es ja eher um Gemüseanbau geht?
Ja, in gewisser Weise ist es halt für ihn ein zweites Standbein. Er ist in gewisser Weise darauf angewiesen, weil er halt durch den Wegfall der Milchquote die Milchviehwirtschaft einfach noch schwieriger geworden ist, als sie eh schon war. Und durch die Solawi-Gemeinschaft hat er ein zweites Standbein und ist abgesicherter. Und er findet das Konzept auch einfach gut.
Dass wir als Milchbauer mal Gemüse anbauen, hätte ich mir vor 5 Jahren noch nicht träumen lassen. Und das ist halt eine neue, tolle Sache. Das sage ich immer, es ist Qualitätswachstum und kein Mengenwachstum, wie wir häufig in der Landwirtschaft haben. Und das zeichnet eigentlich, glaube ich, das aus, was Solawi für einen Hof auch bringen kann.
Wie ist denn da diese Wirtschaftsgemeinschaft zwischen ihm und den Privatleuten aus der Stadt überhaupt zustande gekommen?
Ja, die Mitglieder haben vergangenes Jahr einen neuen Landwirt gesucht und da Bernd Schmitz die Initiative schon länger verfolgt hatte, hat er ihnen seinen Hof ja eigentlich direkt angeboten. Und Dalila Baum aus der Kerngruppe war sehr glücklich darüber, denn einen interessierten Landwirt zu finden ist leichter gesagt als getan.
Landwirte müssen sich ja auch relativ transparent sein dann auch, weil die Gruppe von Verbrauchern, die sich dieser solidarischen Landwirtschaft anschließt, ja auch wissen möchte, was auf dem Hof passiert. Und das ist auch nicht jedermanns Sache oder jeder Frau Sache, sich da in die Karten schauen zu lassen und wirklich quasi eine Gruppe von über 100 Leuten ein bisschen mitreden zu lassen bei dem, was auf dem Hof passiert.
Also, dass man sich versteht und vertraut, das ist für das Gelingen ziemlich wichtig dann, ne?
Ja, auf jeden Fall, ganz genau.
Wenn nicht gut kommuniziert wird, was wo läuft, dann entsteht Misstrauen und das ganze Projekt basiert einfach hauptsächlich auf Vertrauen. Also wir vertrauen darauf, dass die Mitglieder mitmachen über ein ganzes Jahr hinweg, dass sie diese 170.000 Euro Budget mittragen, dass sie darauf vertrauen, dass die Landwirte gut wirtschaften. Die Landwirte schenken uns auch ein großes Vertrauen, indem sie sagen, okay, wir lassen uns darauf ein, auf dieses neue Modell der Kooperation. Und im Grunde genommen haben sie ja da auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass das so läuft.
Das musst du erklären, weshalb gibt es keine hundertprozentige Sicherheit?
Ja, das größte Problem ist mit Sicherheit einfach die Tatsache, dass die Bonner Kooperation noch keine Rechtsform hat. Das macht es einfach sehr schwierig, mit den Mitgliedern Verträge einzugehen, die zum Beispiel über ein Jahr hinweg laufen und sie dazu verpflichten, ihren Monatsbeitrag zu leisten. Bisher gibt es nur Teilnahmebescheinigungen und es ist aber geplant, die Bonner Solawi als Verein oder GmbH eintragen zu lassen.
Also das heißt, im Moment kann ich da einfach mitten in der Saison hingehen, sagen, ich will nicht mehr mitmachen und dann hat die Solawi das Problem, dass mein Geld nicht mehr kommt.
Ja, theoretisch wäre das schon möglich, aber praktisch kommt es dazu eigentlich nicht, weil es halt die Vereinbarung gibt, dass man nur am Ende des Jahres nach der Saison aufhören darf. Falls man dann doch früher aufhören will, muss man einen Nachfolger suchen, der halt den Platz und den Anteil von einem übernimmt.
Okay, das heißt, jeder entscheidet dann am Anfang des Jahres, will ich weitermachen, will ich aufhören, will ich neu einsteigen. Das ist zwar praktisch, die Freiheit zu haben, aber langfristig planen kann man da wahrscheinlich nicht so, ne?
Nee, nicht unbedingt. Dabei gibt es schon so viele Pläne und Wünsche für die Zukunft. Viele, zum Beispiel Bernd Schmitz, die wünschen sich halt, bald auch die Milch- und Fleischversorgung über die Solawi und den Hof in Hennefanf zu organisieren. Naja, und momentan ist der Milchviehbetrieb halt noch strikt von den Solawi-Tätigkeiten getrennt.
Also ich finde wichtig, dass wir solidarische Landwirtschaft als Modell weiterentwickeln, auch als Umstellungsmöglichkeit für konventionell wirtschaftende Betriebe, die sich in einem Engpass befinden. Da sehe ich solidarische Landwirtschaft als wirklich eine schöne Sache, das zu zeigen, wie Menschen auch wertschätzen, was auf den Höfen produziert wird. Ja, also es gibt andere Betriebe, die sind viel größer als wir und haben einen hundertprozentig von Solawi getragenen Betrieb. Und was sich hier noch entwickelt, wie gesagt, vor 5 Jahren wusste ich nicht, dass ich heute Gemüse anbaue. Wer weiß, was in 5 Jahren ist.
Ja, wie er macht sich auch Daniela Baum aus der Kerngruppe Gedanken über die Zukunft.
Also die Zukunft der Solawi in Bonn stelle ich mir so vor, dass wir gar nicht mal unbedingt jetzt so wahnsinnig noch wachsen. Wir sind schon mittlerweile fast 200 Mitglieder. Aber schön wäre einfach, wenn sich diese Idee multipliziert, wenn es noch weitere andere Solawis auch hier in Bonn gäbe. Und für unsere Solawi speziell stelle ich mir vor, dass wir uns weiter konsolidieren, dass wir vor allen Dingen unsere Gemeinschaft noch sehr viel schöner ausbauen, dass wir mehr auch Feste feiern und solche Gemeinschaftseinsätze haben, uns besser kennenlernen und noch die vielen Ideen, die es da so gibt, weiterentwickeln. Wir wollen gerne noch Hühner anschaffen, so eine alte Hühnerrasse, und man könnte auch überlegen, ob es vielleicht irgendwann mal eine Käserei gibt, dass wir dann auch noch Käse haben.
Also Ideen für die Zukunft gibt es genug. Wie ist denn das eigentlich? Besorge ich mir, wenn ich da mitmache, mein Gemüse bloß über diesen Solawi-Betrieb, oder kann ich auch noch in den Supermarkt gehen und mir da Erbsen, Tomaten, Möhren kaufen?
Es ist ja natürlich nicht verboten, im Supermarkt Tiefkühlprodukte zu kaufen oder vielleicht auch mal im Winter die Tomaten zu kaufen. Darauf könnte ich auch niemals verzichten. Aber ja, Daniela Baum zum Beispiel findet es immer total irritierend, wenn sie im Supermarkt die immer gleich geformten und perfekten Sachen sieht.
Wenn ich beispielsweise in Supermärkte gehe, ich bin immer wahnsinnig erschlagen von dieser Vielfalt da, und dann fange ich an, mir anzugucken, wo die Sachen herkommen, und die sehen auch irgendwie alle so einheitlich aus. Und dann frage ich mich halt, was ist mit dem Teil des Gemüses, was halt anders gewachsen ist. Es muss ja irgendwo gelandet sein, wahrscheinlich in der Mülltonne. Nicht besonders schön, dieser Gedanke. Und das setzt ein Umdenken ein, aber es ist nicht, glaube ich, nicht so, dass die Leute sich jetzt kasteien und so und dann gar nichts mehr kaufen, was aus Übersee kommt. Aber das ist ein Anstoß, in eine andere Richtung zu denken und sich ab und zu mal zu fragen, was esse ich da jetzt eigentlich gerade?
Was ja grundsätzlich, ob Solawi oder nicht Solawi, sowieso eine Frage ist, die man sich häufiger stellen sollte.
Ja, kann auf keinen Fall schaden.
Haben sich denn die Mitglieder die Ernteeinheiten da direkt auf dem Hof abgeholt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, die Ernte kommt nämlich quasi zu ihnen. Jede Woche wird ein Lieferwagen angemietet, und mit dem wird dann die Ernte an 7 Stationen in Bonn und Umgebung abgeliefert. Diese Stationen werden Depots genannt und sind meistens Garagen, die einem der Solawi-Mitglieder gehören.
Und genau mit diesen Lieferjungs, mit denen sind wir dann unterwegs in der kommenden Stunde hier bei uns in unserer Domradio Sternzeit-Reportage. Wir sind unterwegs auf dem solidarischen Landwirtschaftshof, kurz Solawi, mit unserer Reporterin Christina Wollseifen. Und bevor es weitergeht, gleich zur vollen Stunde gibt es erstmal noch unser Wort.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Sich die Ernte teilen.
Domradio Sternzeit.
Die Sternzeit heute mit Renato Schlegelmilch und mit unserer Reporterin
Christina Wollseifen.
Und gemeinsam sind wir heute auf einem solidarischen Landwirtschaftshof, Solavi kurz, und sprechen unter anderem mit Bauer Bernd, und der hat uns unser Wort zur vollen Stunde geliefert. Was hat er gesagt?
Ja, sein Wort, sich die Ernte teilen, das sind eigentlich die paar Worte, die für ihn ausdrücken und beschreiben, was die solidarische Landwirtschaft für ihn ausmacht.
Sich die Ernte teilen bedeutet, in guten und in schlechten Zeiten zusammenstehen. Das ist halt schon was von einer intensiven Gemeinsamkeit. Und zwar, wie wir das zum Beispiel letztes Jahr hatten, wir hatten eine super tolle Kartoffelernte und konnten uns alle an großen Mengen super leckere Kartoffeln freuen. Und bei den Rote Beeten haben uns die Mäuse einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir hatten nur eine ganz kleine Ernte Rote Beete. Und auch die haben wir richtig fair verteilt. Aber leider nur einmal. Und dann war es das. Aber die Gemeinschaft hat vorher sozusagen den Anbau getragen. Und der Bauer, das in dem Fall ich, habe nicht das Risiko alleine gehabt. Und deshalb ist sich die Ernte teilen, glaube ich, eine ganz wichtige Grundaussage, die hinter dem ganzen System steckt.
Ah, wir werden ja fast philosophisch heute noch in unserer Sternzeit-Reportage. Gleich reden wir weiter, dann machen wir uns auf in den Lieferwagen, um das Gemüse auch auszuteilen.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Und da sind wir unterwegs im Lieferwagen von der solidarischen Landwirtschaft.
Wir waren jetzt bei Werner und haben da halt den Hauptteil von dem Gemüse eingeladen. Und genau, hier laden wir jetzt nur noch so ein bisschen Lagergemüse ein, also die Kartoffeln. Und ja, dann fahren wir nach Hangela zuerst, dann Beuel, Friesdorf, dann in die Altstadt, nach Treusdorf und in die Ermkal-Kaserne. Nee, nicht Treusdorf, Transdorf. Also wir fahren insgesamt, glaube ich, so 7 Stationen jetzt an, also Depots, wo das dann abgeholt wird von den Leuten.
Okay, vom Werner geht's nach Troisdorf. Mit wem sind wir da unterwegs? Was passiert da?
Das waren 2 Studenten, die auch Mitglieder in der solidarischen Landwirtschaft sind. Beide heißen Max. Und die beiden arbeiten als Fahrer einer Solavi. Sie teilen sich die Aufgabe mit anderen Mitgliedern und müssen dann einmal pro Woche, meist donnerstags, einen Transporter anmieten und damit die Höfe und die Depots im Bonner Stadtgebiet anfahren. Da jedes Solavi-Mitglied einem Depot zugeordnet ist, wird immer eine jeweils passende Menge Gemüse an jedem Standort ausgeladen. Max kann das aber viel besser erklären.
Jedes Depot bekommt einen Zettel, auf dem aufgeführt ist, was eine ganze Einheit und was eine halbe Einheit an Gemüse bekommt. Also hier steht jetzt eine Einheit 1 Kilo Kartoffeln und eine halbe Einheit 1 Pfund Kartoffeln.
Was bekomme ich sonst noch außer 1 Pfund Kartoffeln?
Also ich hätte damals noch eine kleine Kiste Kresse bekommen, dann noch einen Eichblattsalat, einen Eisbergsalat und einen Kopfsalat. Dazu noch einen roten Rettich oder generell roten Rettich, Frühlingszwiebeln, Schnittlauch und Fenchel. Außerdem gab es noch Postelein, das ist so ein altes spinatartiges Gemüse, das man bei uns aber kaum noch findet.
Okay, ich lerne auch noch was über Gemüse heute hier bei uns, was ich bis jetzt noch nicht gehört habe. Wo seid ihr denn mit dem ganzen Gemüse dann an Bord als erstes hingefahren?
Und zuerst ging es in das Depot nach Beuel. Das war allerdings damals neu und deswegen hat es so etwas länger gedauert, das zu finden.
Ich war mal ganz kurz langsamer. Ich muss jetzt mal kurz drauf achten, wann wir da sind. Weil,
sind wir jetzt bei Beuel?
Ich glaube,
wo fahren wir eigentlich hin?
Ich glaube, wir müssen 162 und ich glaube, wir sind daran vorbeigefahren. Sorry.
Aber welches Depot können, ist denn das?
Beuel, ja genau. Fahr mal hier rein.
Das ist das neue Beuel-Depot.
Ja. Oder was? Ach, scheiße. 260?
Was ist denn hier? Ist 197.
Nee, fahr mal weiter.
Ja, danach ging es direkt weiter zum nächsten Depot nach Friesdorf. Das war keine Garage, sondern ein Raum im Erdgeschoss eines leerstehenden Gebäudes.
Ja, wir sind jetzt, in welchem Depot sind wir? Friesdorf. Und ja, das ist jetzt, na, wir laden das immer so, dass man das schön praktisch rausziehen kann. Das ist jetzt der Stapel für Friesdorf, also das Friesdorfer Depot. Hier ist so ein kleines, so eine Waschküche, wo die Leute dann hinkommen und ihr Zeug abholen.
Wir laden dann deren alte Kisten ein, also die Kisten mit dem neuen Gemüse bleiben da, die von letzter Woche nehmen wir wieder mit und die werden dann neu beladen. Außerdem bringen wir denen noch den Zettel mit.
Hast du den Zettel zu dir?
Der hängt hier. können dann hier gucken, was gibt es diese Woche. Hier ist eine Waage, da können sie sich die Sachen dann abwiegen.
Und alle halten sich daran, dass sie auch nur das mitnehmen, was sie quasi, was ihnen zusteht, sag ich mal?
Ja, also es ist sogar so, dass die Leute, die zum Beispiel Fenchel nicht mögen, den dann in eine Tauschkiste machen können. Und das heißt, es geht eher in die andere Richtung, dass die Leute anfangen, Gemüse zu teilen oder auszutauschen, wenn sie lieber was anderes mehr haben wollen und mit jemand anderem reden, der da was tauschen kann.
Ja, und das Tauschen sollte auch gar nicht so schwer fallen, denn zu den Depots gehören bis zu 50 Mitglieder. Und selbst bei den Kleinsten sind es um die 15 Leute. Also da wird sich schon jemand finden zum Tauschen.
Okay, das ist aber alles ein ganz schöner Aufwand, allein schon das Verteilen auf die ganzen Depots. Kann denn da jeder sein Gemüse abholen, wann er das will?
Ja, die Mitglieder haben alle einen eigenen Schlüssel, um zum Beispiel die Tür zu dem Gebäude in Friesdorf öffnen zu können. In einem Gebäude der Ärmelkai-Kaserne in der Bonner Innenstadt oder in der Bonner Südstadt gibt es aber eine sogenannte Depotparty, die für alle Depotmitglieder das Gemüse abwiegt und zurechtstellt. Die kommen dann zu einer festen Zeit jede Woche vorbei und holen sich ihre fertig abgepackten Ernteeinheiten ab.
Wieso machen die sich an der Stelle mehr Aufwand als die, wo wir gerade waren?
Ja, danach habe ich sie auch gefragt, als ich das Ärmelkai-Depot besucht habe. Denn dahin bin ich mit den beiden Fahrern noch als letztes gefahren.
Unsere nächste Station in der Domradio-Sternzeit-Reportage. Wir sind unterwegs für die solidarische Landwirtschaft, kurz SOLAWI.
Domradio-Sternzeit. Reportage am Samstag.
Und wir sind immer noch unterwegs für die solidarische Landwirtschaft.
Ich wiege jetzt gerade die Kartoffeln ab.
Und wer wiegt da welche Kartoffeln ab?
Das war Sebastian, der Mann von Ursula. Ursula ist die Depotpatin an der Ärmelkai-Kaserne. Und Sebastian hilft ihr, das Gemüse zu verteilen. Die Mitglieder packen sich das doch nämlich nicht selber ab, sondern holen sich ihr fertig abgepackten Gemüsekorb im Depot ab. Das Abpacken übernehmen die Depotpatin Ursula und der Mann Sebastian und halt weitere Helfer. Sebastian beschreibt seine Aufgaben so.
Ja, wir haben die Lieferung bekommen und eine Liste, was an Gemüse gekommen ist, mit der Angabe, welche Mengen dann für jede Partei da sind. Und das teilen wir gerade auf, weil es sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, es ist schöner, wenn wir das in einem Rutsch aufteilen, als wenn jeder kommt und sich dann ein paar Kartoffeln nimmt und einen Salat und so. Ist schöner.
Ja, und die Depotpatin Ursula beschreibt ihren Job als Depotpatin so.
Ja, als Depotpatin habe ich natürlich die Aufgabe, mich zu kümmern, dass erstmal, wenn die Ware angeliefert wird, wenn der Fahrer kommt mit dem Gemüse, ich hier das Tor aufmache und hier die ersten Kisten schon mal aufteile und mich um die Listen kümmere, dass die abgehakt werden und vor allen Dingen wieder nachher aufräumen. Ja, alles zusammenfegen, die Kisten ordentlich stapeln und dass dann wieder für nächste Woche alles vorbereitet ist.
Also die Ursula packt mit ihrem Mann mit an und mit den anderen Freiwilligen und packt das Gemüse jede Woche ab, je nachdem wie viel zu einer Ernteeinheit dann eben gerade gehört. Das stelle ich mir ein bisschen verwirrend vor. Funktioniert das?
Ja, das ist überhaupt nicht verwirrend, weil das Team dort ist auf jeden Fall total gut eingespielt. Manches klappt natürlich nicht immer ganz reibungslos, vor allem weil halt einige Mitglieder nur eine halbe Einheit oder manche dann eineinhalb Einheiten beziehen, aber die schaffen es auf jeden Fall, den Überblick zu behalten, auch wenn es schon mal schwierig ist.
Also 27 Körbe müssen wir füllen hier. Das kommen also nachher 27 Leute ihre Einheiten abholen. Davon sind einige ganze und einige halbe Einheiten.
Wie lange brauchen Sie immer so, um das alles so aufzuteilen?
Das braucht schon eine gute Stunde. Je nachdem, wie viel Helfer man hat. Gerade das Abwiegen dauert. Wenn man Salatköpfe kann man schnell verteilen, aber Kartoffeln abwiegen und wenn es dann vor allen Dingen auch noch mal so 480 Gramm Einheiten sind, dann hält es schon auf. Aber je mehr mithelfen, desto schneller geht es.
Anna, du kannst bei jedem ganzen Kopfsalat hin tun. Mhm. Welche Wort ist egal? Und Eissalat. Weil das ist ja Endivien oder nicht so weit. Oder
das, was sind jetzt Kopfsalate?
Das sind Kopfsalate, das ist auch ein Krauter.
Das stimmt.
Wir haben großer Eichblatt, Eissalat und Kopfsalat.
Das ist auch eine Lehre in Gemüsekunde.
Was fehlt noch? Was muss noch aufgeteilt werden?
Hier die kleinen Frühlingszwiebeln und Postilein. Das ist natürlich viel Arbeit zum Wiegen. Hier, Postilein und der rote Rettich auch.
Okay, das ist viel Einsatz, was man da reinstecken muss. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Mir ist es nämlich auch sehr wichtig, dass das Obst und Gemüse, das ich esse, aus der Region kommt, auch wenn ich im Winter mal gerne Tomaten im Supermarkt kaufen gehe. Aber generell teile ich diesen Wunsch definitiv mit der Depotpatin Ursula und den anderen Solawis.
Das ist anders, als wenn man im Supermarkt fertig abgepacktes Gemüse kauft und dann kommt man nach Hause und hat den gleichen Menge an Müll, genau, an Verpackung wie Ware. Und man merkt irgendwie, das Essen, ich finde, das fühlt sich anders an oder das ist einfach eine andere, ja, das hat eine andere Geschichte, dieses Essen. Das ist, hat eine andere Wirkung. Das ist anders, als wenn das irgendwo in Spanien angebaut wird und so eine Plane und dann kilometerweit hier hingeschifft wird und einfach nicht mehr frisch ist. Das ist alles heute geerntet. Schmeckt man's?
Was?
Dass das so frisches Gemüse ist?
Absolut.
Okay, ich bin überzeugt, es funktioniert, es ist ein super Konzept. Hast du dich denn da auch von überzeugt?
Ja, ich habe zum Beispiel Kohlrabi und Postelein probiert. Hat super frisch und super gut geschmeckt. Ich finde es aber schade, dass die Solawi in Bonn kein Obst anbaut.
Das heißt, dafür müssen die Solawi-Mitglieder weiterhin in den Supermarkt gehen?
Ja, oder in den Bioladen. Also ich könnte zum Beispiel auch nicht auf Kiwis oder Meloden aus Übersee verzichten, auch wenn ich Mitglied in der solidarischen Landwirtschaft wäre. Aber ich fürchte, dass mir wahrscheinlich auch einfach die Portion Idealismus, die man als überzeugtes Solawi-Mitglied braucht, irgendwie fehlt. Aber ich finde das Konzept trotzdem sehr, ja, sehr gut einfach. Ich hatte mich nämlich eigentlich schon von dem Gedanken verabschiedet, dass kleine Bauernhöfe überhaupt noch eine Zukunft haben können. Also umso besser, dass die solidarische Landwirtschaft wenigstens einigen von ihnen eine neue Perspektive gibt.
Okay, du hast mich überzeugt und bevor ich die Melone esse, die ich mir gestern Abend gekauft habe, werde ich da auch noch zweimal drüber nachdenken, wo die tatsächlich herkommt. Und das war soweit unsere Sternzeit-Reportage. Heute zu Besuch auf dem Hof der solidarischen Landwirtschaft in Hennef in der Nähe bei Bonn. Wir bedanken uns bei allen, die uns die Gelegenheit gegeben haben, diesen Einblick zu gewinnen. Besonders bei unserer Reporterin Christina Wollseifen und bei unserem Bauern Bernd, dem wir an der Stelle noch einen Musikwunsch erfüllen können.
Ja genau, er hat sich Born to be Wild gewünscht. Und zwar aus dem Grund, weil er diesen Song immer gerne singt, wenn er im Sommer auf dem Trecker ohne Verdeck durch die Felder fährt. Und das ist für ihn dann wie Cabrio oder Motorradfahren.
Okay, also jetzt im Traktor mal bitte jetzt ganz laut drehen.
Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Da ging es bei uns heute um solidarische Landwirtschaft. Ein Konzept, bei dem Privatleute Geld an einen Bauern geben, dass der seinen Hof betreiben kann und bekommen dafür im Gegenzug wöchentlich Gemüse, also die Ernte zurück. Christine, habe ich das so richtig zusammengefasst?
Absolut.
Okay. Wäre das denn was für dich?
Also, dass ich da jetzt quasi Mitglied werde und mitfinanziere. Also theoretisch finde ich das Konzept wirklich echt gut, dass dadurch einfach noch kleinere Höfe eine Chance haben, sich von diesen Marktpreisen abzukoppeln und weiterhin produzieren können und unabhängig sind, machen können, was sie wollen im Endeffekt, dadurch, dass sie ja von der Gruppe finanziert werden. Aber mir persönlich wären 107 Euro dann doch etwas viel momentan noch, gerade weil man halt, ja, es ist halt sehr risikoreich. Es kann sein, dass die Ernte ausfällt und dann zahle ich halt im Monat 107 Euro für zwei Salatköpfe.
Das wäre dann nämlich meine nächste Frage gewesen. Stell dir vor, du bist eine arme Studentin. Okay, musst du dir wahrscheinlich nicht vorstellen. Ist es dir dann wert, 107 Euro tatsächlich für sowas auszugeben, wenn du dir auch deine Möhren, Tomaten und alles im Supermarkt für, sagen wir mal, ein Fünftel des Preises besorgen kannst?
Ja, also erstmal muss man vielleicht nochmal kurz sagen, dass man halt, wenn man mitmachen will, man ja auch gar nicht unbedingt 107 Euro zahlen muss, weil das halt solidarisch ist und man sagen kann, okay, ich habe das Geld nicht, ich will weniger zahlen, dafür zahlen andere mehr. Das wird halt schon so weit geregelt, dass jeder halt, der mitmachen will, schon so in seinen Möglichkeiten teilnehmen kann, die er halt hat.
Aber
ich glaube einfach, dass, ja, ich bin einfach, glaube ich, nicht idealistisch genug dafür. Ich finde das Konzept echt gut, aber ich weiß nicht, ob ich so wirklich so diesen, das halt so sehr unterstütze, dass ich halt sagen würde, okay, jede Woche hinfahren und auf dem Feld stehen und so. Weil ich finde, das würde ich halt auch machen wollen, wenn ich dabei bin. Dann würde ich auch voll und ganz dahinter stehen und sage, ich helfe jetzt hier, ich baue den Zaun mit, ich ernte mit, weil für mich nur Geld zu geben, finde ich halt auch blöd.
Das heißt quasi, man muss auch so ein bisschen zum kleinen Vollblutlandwirt sein, der dann da richtig Spaß dran hat.
Ja, man muss halt vor allen Dingen auch dieses Kleinbäuerliche unterstützen wollen. Und für mich war das halt echt überraschend, weil ich wirklich dachte, dass so diese kleineren Höfe, die halt sehr vielfältig anbauen, so ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ich dachte eigentlich, dass sie sich gar nicht mehr so am Markt halten können und hatte mich davon eigentlich schon so verabschiedet. Von daher ist es definitiv, man ist schon, ja, wenn man das unterstützt, absolut, steht man dahinter.
Jetzt warst du den ganzen Tag da auf dem Hof mit, hast du dir die Klamotten schmutzig gemacht?
Ehrlicherweise nicht unbedingt. Ich bin da ja irgendwie eher so den halben Tag mit meinem Mikro rumgelaufen und habe das denen unter die Nase gehalten, die da halt fleißig gearbeitet haben. Ich habe vielleicht mal ein, zwei Löcher mitgeholfen auszuheben, aber das war definitiv vom Anteil her ganz, ganz, ganz gering. Vielleicht hat sich auch ein bisschen Dreck in meine Schuhe, ist in meine Schuhe geschafft, aber das war es dann auch schon.
Okay, darum müssen wir uns also keine Sorgen machen. Christina Wollseifen war für uns auf einem solidarischen Landwirtschaftshof unterwegs. Die Sternzeit im Domradio. Wir waren heute auf einem solidarischen Landwirtschaftshof. Solawi kurz. Unsere Reporterin ist Christina Wollseifen. Und bevor du nach Hause gehst, möchte ich dir noch die Gelegenheit geben. Was möchtest du für Musik hören?
Ich wünsche mir von Coldplay Viva la Vida. Und zwar zum einen, weil ich das Lied einfach schon seit Jahren total schön finde. Ich mag dieses Choralartige daran. Andererseits höre ich das auch sehr gerne, weil ich mich dann immer so an meine Zeit nach dem Abitur zurückerinnere, wo ich halt mit meinen Freunden halt damals auf dem Festival war und wir Coldplay live gesehen haben. Das war wirklich sehr schön.
Und hat nichts mit Landwirtschaft zu tun?
Absolut nicht.
Unsere Domradio-Sternzeit. Zwei Stunden lang ging es bei uns um solidarische Landwirtschaft, Solawi, kurz gesagt. Das Ganze kann man sich auch nochmal im Internet anhören auf unserer Seite domradio-sternzeit.de. Da gibt es das Ganze übrigens auch nochmal als Podcast zum Nachhören, zum Runterladen. Nächste Woche sind wir wieder da mit der Sternzeit. Für heute sagen wir Tschüss und auf Wiederhören. Und ich bin Renato Schlegelmilch.
Und ich Christina Wollseifen. Tschüss. Und
bis zum nächsten Mal.